Verse lesen aus den einzelnen Kapiteln. Aus Kapitel 8, Hiob 8. Und Bildad, der Schuhita, antwortete und sprach: Bis wann willst du solche Dinge reden? Und sollen die Worte deines Mundes ungestümer Wind sein? Wird Gott das Recht beugen? Oder wird der Allmächtige beugen die Gerechtigkeit, wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben? So gab er sie ihre Übertretung preis. Wenn du Gott eifrig suchst und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du lauter um Rechtschaffen bist, ja, dann wird er zu deinen Gunsten aufwachen und die Wohnung deiner Gerechtigkeit wiederherstellen. Und dein Anfang wird gering erscheinen, aber dein Ende sehr groß werden. Denn befrage doch das vorige Geschlecht und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Aus Kapitel 9. Und Hiob antwortete und sprach, Vers 1, Entschuldigung, wirklich, ich weiß, dass es so ist. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn er Lust hat, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf tausend nicht eins antworten. Er ist weisen Herzens und stark an Kraft. Wer hat sich gegen ihn verhärtet und ist unversehrt geblieben? Der Berge versetzt, ehe sie es merken, ehe er sie umkehrt in seinem Zorn, der die Erde erbeben lässt von ihrer Stelle und ihre Säulen erzittern, der Sonne befiehlt und sie geht nicht auf, der die Sterne versiegelt, der den Himmel ausspannt, er allein einherschreitet auf den Höhen des Meeres, der den großen Bären gemacht hat, den Orion und das Siebengestirn und die Kammern des Südens, der Großes tut, dass es nicht zu erforschen ist, und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Vers 14. Wie viel weniger könnte ich ihm antworten, meine Worte wählen ihm gegenüber. Vers 17. Er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter und meine Wunden mehrt ohne Ursache. Vers 33. Es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legte. Er nehme seine Rute von mir weg und sein Schrecken ängstige mich nicht. So will ich regeln und ihn nicht fürchten. Denn dazu habe ich keinen Grund. Und Kapitel 10, Vers 18. Warum hast du mich doch aus dem Mutterleib hervorgehen lassen? Ich hätte verscheiden und kein Auge hätte mich sehen sollen. Als ob ich nicht gewesen wäre, so hätte ich sein sollen, vom Mutterschoß zu Grabe getragen. Sind meiner Tage nicht wenige? Er lasse ab, wende sich von mir, dass ich ein wenig mich erheitere, ehe ich hingehe und nicht wiederkomme in das Land der Finsternis und des Todesschattens, in das Land düster wie das Dunkel, das Land des Todesschattens und der Unordnung, und wo das Hellwerden dem Dunkel gleich ist. Und Zophar, der nahe Madita, antwortete und sprach, sollte die Menge der Worte nicht beantwortet werden? Oder sollte ein Schwätzer Recht behalten? Sollte dein Gerede die Leute zum Schweigen bringen, dass du spotten solltest und niemand dich beschämt und du sagst, meine Lehre ist lauter und ich bin rein in deinen Augen? Aber möge Gott doch reden und seine Lippen gegen dich öffnen und dir kundtun die Geheimnisse der Weisheit, dass sie das Doppelte ist an Bestand. Dann müsstest du erkennen, dass Gott dir viel von deiner Ungerechtigkeit übersieht. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Vers 13. Wenn du dein Herz ausrichtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn Frevel in deiner Hand ist, so entferne ihn und lass Unrecht nicht in deinen Zelten wohnen. Vers 18. Und du wirst Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt. Und du wirst Umschau halten, in Sicherheit dich niederlegen. Und du wirst dich lagern und niemand wird dich aufschrecken. Und viele werden deine Gunst suchen, aber die Augen der Gottlosen werden verschmachten. Und jede Zuflucht ist ihnen verloren und ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele. Und Hiob antwortete und sprach wirklich: Ihr seid die Leute, und mit euch wird die Weisheit aussterben. Auch ich habe Verstand wie ihr. Ich stehe nicht hinter euch zurück. Und wer wüsste nicht dergleichen? Vers 13. Bei ihm, das ist Gott, ist Weisheit und Macht. Seines Rat und Einsicht. Sie erreißt nieder und es wird nicht wieder gebaut. Er schließt über jemanden zu und es wird nicht geöffnet. Und Kapitel 13, Vers 1. Siehe, das alles hat mein Auge gesehen, mein Ohr gehört und sich gemerkt. So viel ihr wisst, weiß auch ich. Ich stehe nicht hinter euch zurück. Doch zu dem Allmächtigen will ich reden und vor Gott begehre ich mich zu rechtfertigen. Ihr hingegen seid Lügenschmiede, nichtige Ärzte, ihr alle. Und dass ihr doch still schwieget, das würde euch zur Weisheit gereichen. Vers 18. Sieht doch, ich habe die Rechtssache gerüstet. Ich weiß, dass ich Recht behalten werde. Vers 23. So rufe denn und ich will antworten, weil ich will reden und er erwidere mir. Wie viele Ungerechtigkeiten und Sünde habe ich? Lass mich meine Übertretung und meine Sünde wissen. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Kapitel 14, Vers 1. Der Mensch von einer Frau geboren ist kurz an Tagen und mit Unruhe gesättigt. Vers 4. Wie könnte ein Rein aus einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Vers 10. Der Mann aber stirbt und liegt da, und der Mensch verscheidet. Und wo ist er? Vers 14. Wenn ein Mann stirbt, wird er wieder leben. Und die beiden letzten Verse. Seine Kinder kommen zur Erde und er weiß es nicht, und sie werden gering. Und er achtet nicht auf sie. Nur um ihn selbst hat sein Fleisch Schmerz. Nur um ihn selbst empfindet seine Seele Trauer. Soweit einmal das Wort Gottes. Natürlich klar, wenn wir hier sieben Kapitel vor uns haben, dass wir die natürlich nicht ausführlich heute Nachmittag besprechen können, auch wenn man mir eben noch so viel Redezeit zugestanden hat, wie ich haben möchte. Aber durch die Fortsetzung um 18 Uhr wurde die direkt wieder begrenzt. Das heißt also, wir sind zeitlich schon etwas eingeengt und ich kann natürlich deswegen nur zu einzelnen ausgewählten Versen und etwas sagen, einen Gesamtüberblick über diese Abschnitte hier geben. Wir sind also hier in dem, ich sag mal, in dem zweiten und dritten Teil dieser ersten Rede. Oder Rede kann man gar nicht sagen, dieses ersten Gespräches. Weil das ist ja fast, ich sag mal, eine Attacke und Verteidigung, was wir hier vor uns haben. Das Ganze begann in Kapitel 4 mit Eliphas. Wir haben ein klein wenig gesehen, letztes Mal, dass Eliphas jemand ist, der einzig und allein auf den menschlichen Verstand vertraut. Das ist eigentlich die gesamte Grundlage für seine Argumentation. Wir haben auch ein klein wenig gesehen, wie Hiob darauf geantwortet hat. Und wir haben jetzt die beiden nächsten Freunde, die etwas sagen. In Kapitel 8 ist es Bildad und etwas später ist es Zophar. Bildad ist jemand, der vertraut im Endeffekt auf Tradition. Ich sage nicht, dass Tradition falsch ist, ich werde da gleich noch was zu sagen. Aber insgesamt ist das seine einzige Argumentationsgrundlage, die er hat. Das, was früher gewesen ist, das, was er von früher gehört hat, das ist im Endeffekt die einzige Grundlage für dieses Gespräch, was er führt. Und dann kommt anschließend sicherlich der jüngste von diesen drei Freunden, nämlich in Kapitel 11, Zophar. Und Zophar ist jemand, der sich auf den eigenen Verstand stürzt. Das ist etwas, worauf er baut und was im Endeffekt auch die Grundlage seiner Rede im Endeffekt ist. Also der Erste, der baut auf Erfahrung. Der Zweite, der baut auf das, was er bei den Alten gehört und gesehen hat. Und der Dritte vertraut auf seinen natürlichen Verstand. Wir werden sehen, dass diese Reden, dass sie immer schärfer werden. Sie werden immer kürzer, sie werden immer schärfer. Und die Antworten von Hiob, die klingen eigentlich immer verzweifelter, obwohl er auch in seinen Worten immer schärfer wird, von Rede zu Rede. Das ist nur so, das ist ein kleiner Überblick über diese Reden. Was vielleicht noch auffällt, ist, dass diese Reden dieser drei Freunde immer die gleiche Grundstruktur haben. Zuerst wird Hiob in einer gewissen Weise persönlich angegriffen. Manchmal durch sehr rhetorische Fragen. Anschließend wechselt das Thema und man spricht etwas über die Größe Gottes. Und ganz am Ende merkt man, dass oft diese Worte dann auf Hiob angewendet werden. Also das, was die Freunde und was Hiob über Gott sagen, das ist absolut wahr. An den meisten Stellen jedenfalls. Und das zeigt uns oft etwas von der unbeschreibbaren Größe Gottes. Aber das, was hier das große Problem ist, das ist die Anwendung auf Hiob. Denn die drei Freunde, das haben wir auch im letzten Jahr gesehen, die gehen natürlich davon aus, dass Hiob gesündigt hat. Der erste formuliert das noch sehr, sehr vorsichtig. Der dritte wirft es Hiob eigentlich direkt ins Gericht. Denn anders können sie sich nicht erklären, dass Gott straft. Für sie gibt es also eine ganz einfache Formel: Hiob hat gesündigt, deswegen straft Gott. Und deswegen hat Hiob diese schwierigen Lebensumstände, wo er sich drin befindet. Und sie verstehen überhaupt nicht und wollen das auch gar nicht sehen, dass es noch ganz andere Möglichkeiten gibt, warum Gläubige leiden. Aber das hier in diesem ersten Kapitel ist für sie sozusagen vollkommen fremd. Sie haben eine ganz einfache, ich sage mal, wie mathematische Gleichung. Und bei Hiob ist das fast ähnlich. Hiob geht auch davon aus, dass Gott straft, wenn Sünde vorliegt. Aber er zieht einen anderen Rückschluss, er sagt, Gott muss sich vertan haben. Denn ich habe gar keine großen Sünden getan, mir fällt gar nichts ein. Deswegen will er am Ende ja auch mit Gott rechten, sich vor Gott rechtfertigen und vor Gott Begründungen haben, was er in seinem Leben falsch gemacht haben soll. Also vom Prinzip her haben beide den gleichen Grundgedanken. Wenn Sünde da ist, straft Gott. Und wenn Gott straft, dann ist das, weil Sünde da ist. Nur der Bezug ist ein klein wenig anders. Die Freunde sagen, Hiob ist ein Sünder. Und Hiob sagt, Gott hat sich geirrt. Das ist im Endeffekt der Tenor hier in dieser ersten Gesprächsrunde. Woran kann man sehen, dass Zophar der Jüngste ist? Nun, direkt steht das ja nirgends im Buch Hiob drin. Wir wissen zwar, wer der Älteste ist, nämlich der Erste, der diese Gesprächsrunde anfängt. Man kann davon ausgehen, dass dann der Zweite, ich habe so weit geblättert hier, in Kapitel 8, der Bildad, dass das dann der Zweitälteste ist und dass dann Zophar der Jüngste ist. Man kann das zum einen an der Reihenfolge festmachen, dass der Älteste beginnt und der Jüngste schließt diesen Zyklus. Man kann das an der Länge festmachen. Der erste Eliphas hat auch die längste Rede und sie wird jeweils kürzer bis zu Bildad. Man kann es vielleicht auch daran festmachen, dass Bildad derjenige ist, der am schärfsten ist. Man sieht das ein klein wenig bei der Reichsteilung. Ich glaube, in 1. Könige 12 haben wir sowas Ähnliches. Da werden die Alten und da werden die Jungen gefragt. Und die Alten, die geben mal einen relativ weisen Rat in 1. Könige 12, Vers 6. Rehabeam beriet sich mit den Alten. Aber dann in Vers 8, da beriet er sich mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, die vor ihm standen. Und dann geben sie eine knallharte, eine scharfe Antwort. Sie sagen, du sollst zu ihnen reden, mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. Vers 10. Dann Vers 11, nun denn mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen, ich aber will zu eurem Joch hinzutun. Mein Vater hat euch mit Geißeln gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Da sieht man, dass die Jungen in Kapitel 12 von 1. Könige viel schärfer reden als die Alten. Und so ist das auch hier bei Zophar. Er hält eigentlich die schärfste von diesen Reden und das ist auch im nächsten Zyklus der Fall. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass er der Jüngste ist. Nun, Bildad an sich in Kapitel 8 formuliert das noch ein klein wenig vorsichtiger. Er stellt zunächst einmal Fragen, bis wann willst du solche Dinge reden? Und sollen die Worte deines Mundes ungestümer Wind sein? Er nimmt also direkt Bezug auf die Rede, die Hiob vorher gehalten hat. Wir haben natürlich jetzt nicht die Zeit, um auf die Kapitel 6 und 7 einzugehen, wo wir diese Rede von Hiob finden. Aber er knüpft dort an mehreren Stellen an diese Rede an und sagt, dass diese Worte, und das ist auch zum Teil tatsächlich wahr, die Hiob aussprach, dass er sie etwas vorsichtiger, etwas sanftmütiger hätte aussprechen müssen. Auf der anderen Seite spricht Bildad auch relativ scharfe Worte. Und in Vers 8 von Kapitel 8 können wir sehen, dass er sich auf Tradition beruft, nämlich auf das vorige Geschlecht. Denn befrage doch das vorige Geschlecht und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Aber vorher stellt er noch weitere Fragen. Er sagt so in Vers 3, wird Gott das Recht beugen? Er sagt im Endeffekt zu Hiob, Hiob, denk mal nach. Wenn du sagst, du hast nicht gesündigt und Gott straft dich, dann beugt ja Gott eigentlich das Recht. Denn wir gehen ja davon aus, dass Gott deswegen straft, wenn jemand gesündigt hat. Das heißt, weil sie eine völlig falsche Voraussetzung und ein falsches Grundverständnis von Gott haben, sagen sie dem Hiob ganz klar, wenn du sagst, du bist ein Gerechter, wenn du sagst, du bist jemand, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, dann behauptest du indirekt, dass Gott das Recht beugt, wenn er dich richtet. Daran sieht man also diese Frage, die natürlich völlig klar ist, dass Gott das Recht nie beugen wird. Und diese Frage, die vielleicht vom Prinzip her gar nicht so falsch ist, aber in die Anlehne bezogen auf Hiob, wird diese Frage dann natürlich tatsächlich falsch. Oder wird der Allmächtige beugen die Gerechtigkeit? Und jetzt nimmt er Bezug auf seine Kinder, wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben. Das heißt, er ist jetzt hier so dreist und will Hiob erklären, warum seine Kinder alle ums Leben gekommen sind. Das ist ja das, was wir in Kapitel 2 gefunden haben. Er wusste natürlich nichts, was dort im Himmel stattfand, dieses Gespräch zwischen Gott und Satan. Hiob wusste das natürlich auch nicht. Wir kennen natürlich das Ende dieses Buches und wir kennen den Inhalt des gesamten Buches. Und deswegen wissen wir natürlich, was dort im Himmel sich abspielte. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, das wussten die drei Freunde und das wusste ein Hiob nicht. Gar nichts kannten sie von diesem Gespräch. Und deswegen kommt jetzt hier dieser automatische Rückschluss aufgrund von Vers 3. Also wenn eine solche Katastrophe im Leben deiner Kinder passiert ist, dann gibt es nur eine einzige Erklärung, das müssen ganz schlimme Sünde sein. Das ist das, was sie hier dem Hiob sagen. Da sitzt also dieser leidgeprüfte Hiob, ich sage mal, in den größten Schwierigkeiten seines Lebens. Es war ja nicht nur so, dass Hiob alles verloren hatte, sondern dass es auch noch im Hiob selbst sehr schlecht ging aufgrund der Krankheit, in der er sich befand. Der Hiob ist im Endeffekt das Bild von einem Gläubigen, man kann das fast auch bei Habakuk sehen, der sich in großen Schwierigkeiten befindet, der mit diesen Schwierigkeiten zu Gott kommt. Und dann ist im Endeffekt die Antwort Gottes, Hiob, ich weiß das, aber ich sage dir eins, es wird noch schlimmer kommen. Das ist im Endeffekt das, was Hiob erlebt. Ja, Kapitel 1 ist ja sicherlich eine der schlimmsten Prüfungen überhaupt, dass Hiob seine ganze Familie mit Ausnahme seiner Frau verloren hat. Und dann anschließend kommt diese Krankheit, die ja fast bis zum Tode führt bei Hiob. Dass er das überlebt und wie das endet, das wusste der Mann ja noch gar nicht hier in Kapitel 8. Noch einmal, wir wissen das alles, weil wir hinter diesem Buch stehen. Aber der Hiob kannte den Ausgang überhaupt noch nicht. Er hatte also seine Familie verloren und im Endeffekt befand er sich in einer Krankheit, die aus seiner Sicht ohne weiteres hätte zum Tod führen können. Er war also in einer schwierigen Situation und dann wird die Situation noch schwieriger. Das ist fast so ähnlich wie in 1. Könige 17, wo Elia bei der Witwe ist, wo es eigentlich keine Nahrung mehr gibt, wo sie die letzte Nahrung zubereitet, sagt das ja selbst, eine Nahrung, dann will sie sterben und ihr Kind. Und dann erlebt sie das Wunder, dass Öl und Mehl nicht aufhören, dass sie im Endeffekt jeden Tag gerade mal genug zu essen hat. Und dann kommt sofort die nächste Prüfung, dass das einzige Kind in diesem Haus plötzlich stirbt. Das ist auch so ein Beispiel dafür, dass Gläubige durch Schwierigkeiten gehen und in diesen Schwierigkeiten kommen sie zu Gott und gehen mit Gott dadurch. Und dann ist die Antwort Gottes, dass die Schwierigkeiten zunehmen. Das ist vielleicht manchmal schwer zu verstehen, sicherlich nicht manchmal, das ist einfach schwer zu verstehen. Aber haben wir das Beispiel eines solchen leidgeprüften Menschen, eines so leidgeprüften Mannes. Und dann kommen die Freunde, die verstehen nichts. Und sie meinen, sie würden etwas verstehen. Die meinen, sie könnten empfinden, wie Hiob empfindet. Und das konnten sie nicht, sie waren nicht in den Umständen. Und sie meinen, sie könnten vielleicht mitfühlen, wie Hiob fühlt. Das konnten sie auch nicht, sie waren nicht in den Umständen. Und das ist ja das Schöne im Hebräerbrief, dass wir deswegen einen hohen Priester haben, der an dem Thron der Gnade für uns tätig ist und der eben mitempfinden kann und mitfühlen kann und verstehen kann, wie wir uns in solchen Situationen empfinden. Denn alle geprüft worden ist, ausgenommen die Sünde, der jedes Leid kennt. Die Freunde kannten das alles gar nicht. Sie hatten sicher eine gute Absicht, um Hiob zu trösten. Aber dann steigert man sich sozusagen in die Situation von Gesprächsrunde zu Gesprächsrunde hinein. Und nachdem man zuerst über Gott gesprochen hatte, dass er das Recht nie beugen wird, dass seine Kinder, die Kinder Hiobs, gesündigt haben müssen, dann kommt er direkt auf Hiob zu sprechen und sagt ihm in Vers 5, wenn du Gott eifrig suchst, ich war hier, du hast noch die Möglichkeit. Deine Kinder haben sie ja nicht mehr, weil sie nicht mehr leben. Aber du lebst noch, du hast noch die Möglichkeit, such diesen Gott eifrig. Das heißt, er unterstellt nicht nur, dass seine Kinder gesündigt haben. Er unterstellt hier auch, dass er ebenfalls ein großer Sünder ist. Und dann musst du jetzt dringend zu Gott kommen. Vielleicht wird dann Gott im Endeffekt dir wieder seine Gunst zuwenden. Und dann sagt er, ja, befrag mal die Alten. Guck mal an, was im Alten Testament steht. Wie viele Beispiele gibt es dafür, dass aufgrund von Sünde Strafe folgt? Das ist voll davon. Das ist im Endeffekt hier der Tenor an dieser Stelle. Obwohl das Alte Testament, darf ich nicht sagen, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts geschrieben war vom Alten Testament, wenn es sich wahrscheinlich hier um das älteste Buch des Alten Testamentes handelt. Aber er sagt, guck mal in die Geschichte deiner Väter und deiner Vorväter, was sie erlebt haben. Und dann überleg mal, befrage das vorige Geschlecht. Und er sagt sozusagen, ich habe das getan. Ich habe das untersucht. Und deswegen komme ich zu diesem Rückschluss. Das waren keine tröstenden Worte. Das waren Worte, die waren natürlich vom Inhalt her, von der Absolutheit gesehen, nicht immer verkehrt. Aber von der Anwendung auf Hiob und auf seine Kinder waren sie vollkommen verkehrt. Er spricht im Endeffekt, anschließend bringt er Beispiele aus der Natur und beschreibt dann von Vers 11 an den Weg des Menschen ohne Gott. Und er sagt im Endeffekt, guck dir das an, vergleich das mit Papyrus, vergleich das mit Riedgras. Du siehst diese Gräser, die eine gewisse Zeit grünen, die dann aber zugrunde gehen. Und genauso ist das Leben der Gottlosen. Und wieder zwischen den Zeilen macht er damit die Beziehung zu seinen Kindern. Er sagt, hier vergleich das Leben deiner Kinder mit dem Riedgras, mit dem Papyrus. Und du siehst, da ist das gleiche Ergebnis. Also es ist doch vollkommen klar, dass sie zu der Gruppe derer gehören, die Gott vergessen haben. Dass sie zu der Gruppe derer gehören, die Ruchlosen sind. Natürlich, er sagt es ihm nicht direkt, aber er deutet es an vielen, vielen Stellen an. Und das ist eben das, ich sag mal, was die Situation für Hiob hier so schwer macht. Weißt du, manchmal denke ich, ist es einfacher, zu hören, was man einem direkt zu sagen hat. Als wenn das durch so viele, viele Umwege geschieht. Immer so indirekte Sticheleien. Wo zum Teil viele Wahrheiten, aber auch Unwahrheiten drin sind. So eine Rede, die gemischt ist mit verschiedenen Elementen. Wo man sich überlegen kann, meint er jetzt mich oder meint er mich jetzt nicht? Muss ich das auf mich beziehen oder muss ich das nicht auf mich beziehen? Das ist hier die Situation, in der im Endeffekt Hiob drinsteckt. Und am Ende fasst er noch einmal zusammen, was die Wege Gottes mit dem Vollkommenen sind und was die Wege Gottes mit dem Übeltäter sind. Sozusagen noch einmal Hiob, denk mal darüber nach. Und dann beendet er seine Rede. Und ich glaube, es ist völlig klar, dass Hiob in so einer Situation nicht schweigen kann. Also ich weiß nicht, ob ich die Kraft hätte, in so einer Situation zu schweigen. Wenn mich einer so angreifen würde, würde man wahrscheinlich ähnlich reagieren. Und das ist natürlich falsch. Denn dann macht man Fleisch zu seinem Arm. Dann reagiert man im Endeffekt genauso, wie einem selbst geschehen ist. Und das ist das. Das ist hier wie eine Spirale im Endeffekt. Ja, und wenn Gott nicht eingegriffen hätte, dass anschließend ein Vierter kam nach dem dritten Regelzyklus, ich sag mal, da wären sie wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens in dieser Spirale gefangen gewesen und hätten sich gegenseitig immer mehr angefeindet. Hier sehen wir die Antwort von Hiob in Kapitel 9. Und wir sehen, wie lang die Antwort von Hiob ist. Bildert hat hier 22 Verse und die Antwort von Hiob, das sind 35 Verse, nochmal 22, das ist fast das Zweieinhalbfache, was er benutzt, um sich zu rechtfertigen. Der meiste Teil seiner Rede ist eine Rechtfertigung, aber gleichzeitig schreibt er oder sagt er zwischendurch großartige Dinge über Gott. Er verteidigt sich. Und er sagt in Vers 2, wirklich, ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass das so ist. Ihr sagt mir nichts Neues, was die Übeltäter anbetrifft und was die Vollkommenen anbetrifft. Ich weiß das alles. Und ich stelle mir die Frage und ich stelle euch die Frage, wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn der Mensch Lust hat, mit Gott zu streiten, so kann der Mensch ihm Gott auf tausend nicht eins antworten. Das ist vielleicht die Bedeutung dieses Verses. Das ist schwierig, weil hier nur Pronomen dran stehen, was sich auf was bezieht. Aber es gibt einige Männer, die haben mit Gott gestritten. Die waren so verzweifelt in ihrer Situation, dass sie damit ganz offen zu Gott kamen. Das extremste Beispiel, ich will das jetzt mal anführen, man kann es auch noch später bei der Rede anführen, das ist für mich Jeremia. Jeremia, der fast so ähnlich manchmal reagiert, der zu Gott kommt und sagt, Gott, du bist gerecht. Und er sagt es in eigenen Worten. Aber Gott, über deine Art und Weise, wie du hier auf dieser Erde handelst, darüber müssen wir sprechen. Das sagt im Endeffekt Jeremia zu. Würde wahrscheinlich keiner von uns sagen. Aber Jeremia 12, Vers 1, das ist da. Du bist gerecht, Herr, wenn ich mit dir hadere. Doch über deine Urteile möchte ich mit dir reden. Ich könnte die Fußnote lesen, dann wird es erklärt. Doch über deine Urteile, das heißt, doch über die Art und Weise, wie du Recht übst. Du Gott, darüber müssen wir mal sprechen. Das sagt Jeremia hier ganz klar direkt zu Gott. Zuerst betont er Gottes Gerechtigkeit. Aber dann sagt der Gott, also die ganzen Wege, die ich hier gehen musste, die verstehst du nicht. Dann müssen wir mal sprechen. Und Gott spricht tatsächlich mit ihm darüber. Aber Gott erklärt ihm nicht, warum er diese Wege gehen muss. Sondern Gott zeigt ihm interessanterweise an dieser Stelle sein eigenes Herz. Denn er sagt mir und mir, die ganzen Schwierigkeiten, die du jetzt in deinem Leben hast, du, die weiß ich alle. Und die ganzen Schwierigkeiten, die dein Volk jetzt in dieser Situation hat, du, die weiß ich auch. Die sind sogar von mir zum Teil ausgelöst wegen der Sündhaftigkeit des Volkes. Aber du musst nicht meinen, dass mich das kann. Da kommt ja dieser berühmte Vers in Vers 7. Er sagt dann, ich habe mein Haus verlassen. Das ist aber mein Volk. Ich habe mein Erbteil verstoßen. Jetzt wird Gott schon persönlicher. Und jetzt wird er ganz persönlich. Ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Das bezieht er hier zunächst einmal auf das Volk.
Und er sagt, dieses Volk, und auch wenn ich es züchtigen muss, auch wenn es durch Schwierigkeiten gehen muss, es ist der Liebling meiner Seele. Ich empfinde etwas, wenn mein Volk leidet, dann leide ich mit. Und wenn du hier bei mir leidest, dann musst du nicht meinen, dass ich da ein kaltes Herz habe, da leide ich mit. Auch er ist ein Teil dieses Lieblings.
Und natürlich bezieht es sich in der Prophetie auch auf den Herrn Jesus selbst, der der Liebling seiner Seele gewesen ist.
Das heißt, die Antwort, die Gott dem Jeremia auf seinen Vorwurf gibt, ist:
Jeremia, es tut mir weh, wenn mein Volk diesen Weg gehen muss. Aber es geht nicht anders.
Und ähnlich haben wir das hier, ich sag mal ähnlich, in diesen Antworten von Hiob, dass Hiob im Endeffekt auch diese Frage vorwurfsvoll an Gott stellt: Gott, warum muss ich überhaupt diese Wege gehen durch all diese Schwierigkeiten? Und später, am Ende dieses Buches, da wird Gott ihm sein Herz zeigen.
Er bekommt ja keine richtige Antwort auf die Frage, warum muss ich leiden? Wenn wir dieses Buch lesen, von vorne bis hinten, bekommen wir auch keine klare Antwort auf diese Frage, warum gibt es Leid? Wir finden Möglichkeiten, aber wir bekommen keine endgültig klare Antwort. Und so kommt Hiob hier zu Gott. Und er sagt, eben, die Situation, die ist sehr schwierig. Ich kann das nicht verstehen, diese Wege Gottes. Und dann haben wir sehr schöne Worte von Vers 4, man kann sagen bis Vers 10, wo im Endeffekt die Größe Gottes zeigt. Er zeigt im Endeffekt, dass für Gott kein Ding unmöglich ist und dass Gott Gewalt über die gesamte Natur hat. Dass es für Gott eine Kleinigkeit ist, der Sonne zu befehlen und dass sie nicht aufgeht oder dass sie stehen bleibt. Wir kennen die Begebenheit aus Josua 10 nicht oder auch im Buch Habakkuk im 3. Kapitel. Da haben wir auch eine Andeutung darauf, dass Gott im Endeffekt die Himmelskörper in seiner Hand, in seiner Gewalt hat. Und dass sie das tun oder nicht tun können, was sie regelmäßig tun, wenn Gott es unterbindet. Der Gott ist derjenige, der das alles gemacht hat, der der Sonne befiehlt und sie geht nicht auf. Das Normale ist, dass sie aufgeht. Aber Gott kann das stoppen. Und genauso kann Gott ihren Untergang stoppen, wie das in Josua 10 beschrieben wird. Es ist für Gott eine Kleinigkeit, Berge zu versetzen. Er ist derjenige, der die Gestirne, die Himmelskörper gemacht hat. Der Großes tut, dass es nicht zu erforschen ist. Und Wundertaten, dass sie nicht zu zählen sind. Und jetzt wechselt hier und langsam das Thema. Das bezieht natürlich zum einen auf die Schöpfung, aber zum anderen wendet hier das jetzt auch an auf die Wege des Menschen mit Gott. Dass Gott manchmal Dinge tut, die groß sind, die wir nicht erforschen und verstehen können. Dass es auch manchmal Wundertaten im Leben gibt, die nicht zu zählen sind. Denn man merkt jetzt in Vers 11, dass Hiob von der unbelebten Materie das Thema wechselt, nämlich zu sich selbst. Siehe er, dieser große Gott, der Großes tut, der Wundertaten tut, der geht an mir vorüber und ich sehe ihn nicht. Er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Siehst du, auf der einen Seite, da sehe ich die Größe Gottes in der Schöpfung. Da sehe ich die Allmacht Gottes. Und in meinem eigenen Leben, sagt Hiob, habe ich das Gefühl, dass er mir vorbeigeht und ich sehe ihn nicht. Dass er in meine Nähe kommt und ich merke nichts davon. Anders kann ich diese Wege nicht verstehen, die ich gehen muss. Siehe, er ruft dahin. Und wer will ihm wehren?
Wer will zu ihm sagen, was tust du?
Das sind schon hier, ergreifende Worte, die ein Hiob in dieser Situation spricht. Was tust du? Und wie oft haben wir manchmal die Fragen auch in Bezug auf Gott mit bestimmten Wegen, die wir gehen müssen, mit Schwierigkeiten, mit Attacken, die manchmal da sind, dass man wirklich fragt, was tust du, warum lässt du das zu? Gott wendet seinen Zorn nicht ab. Unter ihm beugen sich die Helfer Rahabs.
Wie viel weniger könnte ich ihm antworten, meine Worte wählen ihm gegenüber, der ich, wenn ich gerecht wäre, nicht antworten könnte. Um Gnade würde ich flehen zu meinem Richter. Er sagt, ich bin eigentlich in einer hoffnungslosen Lage. Ich bräuchte dringend die Hilfe Gottes und ich merke überhaupt nichts von ihm. Ich merke gar nicht, dass er nah ist. Ich merke gar nicht, dass er sich mir nähert. Ich habe das Gefühl, als ist es ein Gott, der geht an mir vorüber und ich bekomme nichts davon mit. Das ist im Endeffekt die Situation hier von hier. Er sagt, ich verstehe die Wege Gottes überhaupt nicht mehr. Ich verstehe sie nicht. Er verzweifelt im Endeffekt daran, weil er die Wege Gottes nicht versteht. Er erlaubt mir nicht, Atem zu holen. Ich sage, man könnte hier eigentlich über jeden Vers müssen wir was sagen, so ergreifend ist das in Vers 18. Da ist das, da kommt eine Schwierigkeit nach der anderen. Denn er ist ja jetzt mitten in seiner dritten Prüfung. Und das sind die Angriffe der Freunde, die als Freunde gekommen sind. Also nochmal das erste Mal, dass er seine Familie verlor. Das zweite Mal, dass es sein eigenes Leben in die Gefahr stand. So schwer krank war er. Und jetzt kommt die dritte Prüfung in der Prüfung. Es ist ja nicht so, dass die Prüfungen nacheinander kamen, sondern die erste Prüfung war da und hörte nicht auf. Und dann kam die zweite mitten drin. Und die zweite Prüfung ist noch nicht zu Ende und dann kommt die dritte Prüfung. Und ich sage mal, jedes Gespräch ist für ihn eine neue Prüfung, weil jedes Gespräch an Schärfe zunimmt. Das heißt, hier ist nicht eine einzige Prüfung zu Ende. Der Mann ist da drinnen und es kommt eine weitere und noch eine weitere und noch eine weitere dazu. Er sagt, gibt es denn keine Pause mal? Gibt es nicht mal einen Moment der Ruhe hier in meinem Leben? Prüfung über Prüfung. Er erlaubt mir nicht Atem zu holen, denn er sättigt mich mit Bitterkeit. Und er sagt, wenn ich sogar gerecht wäre, dann würde mein Mund mich doch völlig verdammen. Wäre ich vollkommen, so würde er mich für verkehrt erklären. Gott ist ihm so überlegen. Er sagt, ich kann überhaupt nichts mehr tun. Trotzdem hält er ab Vers 21 an seiner Vollkommenheit fest. Und da geht Hiob sicherlich zu weit in den Versen, die nun kommen. Vers 21 ist Vers 23. Und in Vers 24 sagt er tatsächlich wieder eine Wahrheit, die er wahrscheinlich in dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig verstanden hat. Die Erde ist in die Hand des Gottlosen gegeben. Es ist interessant, dass er nicht sagt, die Erde ist in die Hand der Gottlosen gegeben, sondern in die Hand des Gottlosen. Und wir lesen ja auch im Neuen Testament, dass Satan der Fürst dieser Welt ist. Und in diesem Punkt hat Hiob tatsächlich recht. Der Fürst dieser Welt ist Satan, der hier agiert, der hier handelt und dem Gott manchmal gewisse Freiheiten gibt. Manchmal Freiheiten, die nötig sind, um Gläubige zu züchtigen. Manchmal auch Freiheiten, die nötig sind, um Gläubige vielleicht zu prüfen. Es mag die verschiedensten Umstände geben, aber mit dem, was er dort in Vers 24 sagt, sagt er schon etwas ganz, ganz Wahres, auch wenn er diese Tiefe noch nicht verstanden hat. Dann sagt er in Vers 29, ich muss schuldig sein. Ich sage, das ist jetzt sein Rückschluss. Er sagt im Endeffekt, ich will das nochmal sagen, wenn ich durch diese Schwierigkeiten gehen muss und er in Vers 21 von sich aus sagt, vollkommen bin ich, dann gibt es für ihn nur einen einzigen Rückschluss. Dann muss Gott sich wirklich geirrt haben. Denn er behandelt mich wie einen Schuldigen. Und darum sagt er jetzt, ich muss schuldig sein. Wozu soll ich mich denn nutzlos abmühen? Es bringt doch nichts, wenn Gott sich vertan hat. Was soll ich machen? Gott ist viel größer als ich. Ich habe gar keine Chance, diesem Gott zu widerstehen. Da sieht man, wie hoffnungslos seine Lage ist. Und jetzt ruft er nach einem Schiedsmann. Und das ist natürlich ein wunderschöner Vers. Es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide.
Der Schiedsmann war noch nicht da. Er existierte schon, aber nicht sichtbar für einen Hiob. Dieser Schiedsmann sollte tausende Jahre später auf diese Erde kommen, um am Kreuz von Golgatha zu sterben. Hier ist ein zweiter prophetischer Ausblick. Der erste, wenn er von den Gottlosen spricht. Sicherlich Satan, sicherlich später auch der Antichrist. Aber so tut er hier einen zweiten prophetischen Ausblick. Und das ist im Endeffekt der Ruf nach diesem Schutzmann. Und es ist interessant, wenn dieses Wort übersetzt wird im Alten Testament, und zwar in die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, da steht dort im griechischen Text, in der Übersetzung, genau das gleiche Wort wie im 1. Timotheusbrief, in Kapitel 2, meine ich, Vers 5. 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch Christus Jesus. Das heißt, die Übersetzer, die das Alte Testament damals ins Griechische übersetzt haben, irgendwann um 200 vor Christus, die haben dort ein Wort ins Griechische eingesetzt, was genau das gleiche Wort ist wie 1. Timotheus 2, Vers 5. Das heißt, dieser Schiedsmann hier hat die gleiche Bedeutung wie ein Mittler. Und daran sieht man, dass das ein direkter Hinweis auf den Herrn Jesus ist. Denn 1. Timotheus 2, Vers 5 erklärt es uns ja, dass dieser Mittler Jesus Christus ist. Der Mensch Jesus Christus, der hier auf diese Erde kam und dieses Werk am Kreuz vollbracht hat. Der damit der Mittler ist zwischen mir und Gott. Der die Grundlage gelegt hat, dass ich zu Gott kommen kann. Es gab ihn damals schon, auch wenn er noch nicht auf diese Erde gekommen war zu diesem Zeitpunkt. Aber Gott sah das im Endeffekt schon so, als dass der Herr Jesus auf diese Erde gekommen ist und dieses Werk am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Ich war alle Sünden, die Gott im Alten Testament vergeben hat, und all die Gläubigen, die er gerecht sprechen konnte, dass die nur vorausschauend auf das Werk des Herrn Jesus. Es gibt nicht einen Menschen, der nicht gerettet ist, außer auf der Grundlage des Blutes des Lammes. Wir sehen das in der Offenbarung, wenn es um die geht, die in der Drangsalzeit zum Glauben kommen. Auch sie sind rein gemacht auf der Grundlage des Blutes des Lammes. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als diesen Weg über diesen Mittler, über diesen Schiedsmann. Und das ist hier schon angedeutet, denn ich sage nochmal, wenn Gott im Alten Testament vergeben hat, auch wenn es vor dem Werk des Herrn Jesus ist, geschah es aber, weil Gott wusste, dass sein Sohn dieses Werk vollbringen würde. Es war sozusagen vorausschauend auf das, was am Kreuz von Golgatha geschehen würde. So sicher, so fest war es, dass der Herr Jesus dieses Werk ausführen würde. Hiob ist so verzweifelt, dass er in Kapitel 10, und das ist das Hauptthema in Kapitel 10, ich will da nicht allzu viel zu sagen, dass er im Endeffekt sein Leben verachtet. Der Mann, der kann nicht mehr. Noch einmal, da kann man leicht jetzt drüber urteilen, dass jemand in einer so schwierigen, man kann da leicht was zu sagen, würde man sagen. Wir sind eigentlich in so einer Situation. Aber hier ist jemand, der ist aufgrund der äußeren Umstände, ich sag mal, fertig. Da ist kein irdischer Helfer mehr. Seine Frau hat sich sowieso schon, ich sag nicht von ihm getrennt, aber wenigstens von ihm losgesagt, weil sie überhaupt nicht mit seiner Situation klarkam. Auch nicht, dass er in Kapitel 2 noch an Gott festhielt, das konnte sie überhaupt nicht verstehen. Er hatte seine Kinder buchstäblich verloren, er hatte seine Frau in diesem Punkt auch verloren. Wir lesen nichts davon, dass sie bei ihm saß, um ihn zu trösten. Es kamen seine Freunde, die hat er auch verloren in diesen Dialogen hier. Von Gott fühlte er sich völlig falsch verstanden. Der Mann war aus seiner Sicht vollkommen einsam in dieser Situation. Und da kommt das hier, dass er sein Leben verachtet. Meine Seele verachtet mein Leben. Ich will meiner Klage in mir freien Lauf lassen. Wir reden in der Bitterkeit meiner Seele.
Aber auf der anderen Seite hat er immer noch eine Beziehung zu Gott. Und er versucht, sie weiter zu finden, auch wenn er es nicht verstehen kann. Vers 2, ich will zu Gott sagen, verdamme mich nicht. Also ich glaube, man merkt ein klein wenig, in was für einer Zerreißprobe sich Hiob hier befindet. Auf der einen Seite all die äußeren Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite, was in seinem Herzen ist, dass er doch Verständnis über die Größe Gottes ist. Und irgendwie will er doch diese Beziehung zu Gott noch haben, auch wenn er die Wege Gottes nicht versteht. Er sagt das in Vers 8, ja. Deine Hände haben mich ganz und gar gebildet und gestaltet. Und du verschwindest nicht. Gott, hast du so viel Mühe für mich aufgewandt, das ist eigentlich das, was da drin steckt, um mich anschließend zu verschwinden? Kann man nicht verstehen, oder? Man kann manchmal die Wege Gottes nicht verstehen. Sogar wir nicht, obwohl wir hinter dem Kreuz von Golgatha stehen. Und so sagt er das, Gott, du hast mich gebildet, Gott, du hast mich gemacht. Du hast alle Mühe aufgewendet, die dafür nötig ist. Nur um mich anschließend zu verschlingen, nein, das verstehe ich nicht. Da sagt er dann in Vers 18, warum hast du mich denn überhaupt dafür gesorgt, dass ich aus dem Mutterleib hervorgekommen bin? Warum bin ich überhaupt geboren? Warum all die Mühe im Mutterleib? Dass ich geboren werde, damit du mich anschließend verschlingst. So endet im Endeffekt dieses Kapitel. Seine Rede. Er sagt, Mensch Gott, meine Tage sind doch nur wenige auf dieser Erde. Er sagt, ist das mir etwas hart? Lass mich doch einfach in Ruhe. Das ist im Endeffekt das Ende von Kapitel 10. Und dann kommt Zufall. Und er hat überhaupt kein Verständnis. Wenn die anderen noch etwas vorsichtig formuliert haben, dann greift er ihn sofort an. Wir haben es ja in der Einleitung, du bist ein Schwätzer. Sollte ein Schwätzer Recht behalten? Solltest du Recht behalten mit deinen Worten? Nee, das geht nicht. Das ist ja auch so ein Problem heutzutage. Und wer das letzte Wort in so einer Diskussion? Nur das letzte Wort hat hier Gott am Ende. Diesem ganzen Buch. Aber da sind wir noch nicht. Hier will im Endeffekt jeder das letzte Wort haben. Deswegen kommt der Name noch eine zweite und eine dritte Gesprächsrunde. Wo dann der Dritten sich sofort nicht mehr beteiligt. Aber hier muss er noch einen draufgeben. Er nennt ihn Schwätzer. Und sollte ein Schwätzer Recht haben? Sollte dein Gerede die Leute zum Schweigen bringen, dass du spotten solltest und niemand dich beschämen? Man können wir solche Worte stehen lassen, die du gesprochen hast? Da müssen wir doch was gegen sagen. Und wie hochmütig bist du, wenn du sagst, ich bin rein in deinen Augen. Aber möge Gott doch reden. Denk mal nach. Ja, denk mal nach. Und wenn du nachdenkst und siehst, wie schlecht dein Leben ist, was du für ein Sünder bist, dann müsstest du einfach dankbar sein, dass Gott so gnädig zu dir ist. Das ist schon hart in so einer Situation. Das Vers 6. Dann müsstest du erkennen, dass Gott dir viel von deiner Ungerechtigkeit übergibt. Mensch, Gott, sei besser still. Sei besser dankbar, dass es dir noch so gut geht, wie es dir geht. Schon unverschämt. Wenn jemand alles verloren hat, selbst sterbenskrank ist, ihm dann noch zu sagen, eigentlich ist Gott ganz gnädig mit dir. Wenn du mal wirklich nachdenkst, was du alles gemacht hast, dann müsst du Gott noch viel härter zu dir in deinem Leben sprechen. Das ist im Endeffekt das, wie Zofar hier redet. Und vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich eben gesagt habe, dass der Mann viel schärfer ist als alle anderen. Und warum ich davon überzeugt bin, dass er von den dreien der Jüngste ist. Das ist im Endeffekt genau die Rede, wie das in 1. Könige 12, als die Jungen gefragt wurden. Die viel schärfer reagieren als die Alten, die auch Weisheit hatten. Ich weiß, es ist die Weisheit der Älteren, die ist nicht verkehrt. Und es ist gut, wenn wir die Weisheit der Älteren auch kennen. Und wenn wir sie auch nicht einfach beiseite stoßen.
Aber sie muss natürlich gegründet sein und gepaart sein, also mit und mit dem Wort Gottes. Das ist im Endeffekt die Grundlage. Also auf der einen Seite sind sicherlich Dinge, die vielleicht manchmal eine Grundlage der Tradition haben, die können manchmal sehr gut sein. Ist ja nicht alles falsch, was man früher gemacht hat. Es sei denn, es sind Dinge, die widersprechen dem Wort Gottes. Das heißt, auf der einen Seite ist es sicherlich gut, auf ältere Geschwister zu hören. Auf der anderen Seite kann man sicherlich alles an dem Wort Gottes prüfen. Aber hier haben wir den Jüngsten. Den interessiert überhaupt nicht, was die Alten erfahren haben. Er interessiert sich überhaupt nicht für die Weisheit der Alten. Er interessiert sich nur für seinen logischen Verstand und macht seine Rückschlüsse und sagt dann diesen Satz: Eigentlich müsstest du Gott noch dankbar sein, dass er so viel von deiner Ungerechtigkeit übersehen hat. Nicht wahr? Kannst du die Tiefe Gottes erreichen? Oder das Wesen des Allmächtigen ergründen, das ist natürlich wieder völlig richtig, was hier steht. Wir können das nicht ergründen, wir können das nicht verstehen, aber er bezieht das hier auf die Lebensumstände von Hiob. Er sagt, würde Hiob Gott wirklich kennen, dann wüsste er, dass seine Prüfung eine Folge von seiner Sünde ist. Das ist das, was zwischen den Zeilen in Vers 7 steht. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen und das Wesen des Allmächtigen ergründen? Hier, wenn du ein klein wenig davon verstehen würdest, dann würdest du verstehen, die Prüfungen müssen aufgrund deiner Sünde der Fall sein. Er sagt sozusagen, hier, du kennst Gott überhaupt nicht. Das ist Vers 7. Natürlich, auf der einen Seite absolut gesehen, ist Vers 7 absolut wahr. Wir können die Tiefe Gottes nicht erreichen. Und wir können das Wesen des Allmächtigen nicht ergründen. Damit ist es ein Vorwurf gegen Hiob. Nach dem Motto, Hiob, du bist unfähig dazu. Und deswegen verstehst du gar nicht, warum du in dieser Situation bist. Er vergleicht ihn später fast mit den falschen Leuten in Vers 11. Sogar ein Hohlkopf gewinnt Verstand. Aha, Hiob. Wenn auch der Mensch als ein Wildeselsfohlen geboren wird. Hier im Endeffekt eine wahre Aussage. Ein Wildeselsfohlen, als jemand im Endeffekt, der unstet auf seinen Wegen ist, der kraftlos ist, der keine Beziehung zu einer Person hat, also wird der Mensch geboren, ohne Gott, für ewig verloren. Und er muss umkehren zu Gott. Ich sage nochmal, da stecken zum Teil sehr wahre Aussagen drin, aber der Bezug ist da jetzt das Problem. Und wenn Frevel in deiner Hand ist, in Vers 14, so entferne ihn und lass Unrecht nicht in deinem Zelten wohnen. Ich denke, diese Verse sind eigentlich klar, was die Bedeutung ist. Und am Ende endet es wieder so, diesmal mit dem Thema Hoffnung in Vers 18 und in Vers 20. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Hoffnung. Es gibt einmal Hoffnung auf solche, die zu Gott kommen und übers Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt. Und es gibt einmal solche, die keine Hoffnung mehr haben, und das ist die Hoffnung der Gottlosen. Ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele. Also er spricht hier nochmal von den zwei verschiedenen, ich würde mal sagen, Menschengruppen, die es gibt, solche mit Gott und solche ohne Gott. Die erste Gruppe hat Hoffnung. Und natürlich haben wir eine Hoffnung, unsere Hoffnung ist die Auferstehung, und dass wir einmal bei Gott in der Herrlichkeit sein werden. Und es gibt eine andere Gruppe von Menschen, die überhaupt keine Hoffnung mehr haben. Sie hoffen eigentlich, dass es Gott wirklich nicht gibt. Ja, das ist das, was der ungläubige Mensch hofft. Denn beweisen kann es er nicht. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der mir gesagt hat, der mir einen Beweis gegeben hat, dass es Gott nicht gibt. Sie sagen, dass es Gott nicht gibt. Und am Ende ihres Lebens, da wollen sie wahrscheinlich oder hoffen, dass es Gott tatsächlich nicht gibt. Denn wenn es ihn geben würde, dann würden sie verstehen, was ihr Ende ist. Die ewige Verdammnis. Und darum hoffen sie eigentlich bis zum Ende ihres Lebens, dass es diesen Gott tatsächlich nicht gibt. Das ist das, was hier angedeutet wird. Die einen haben eine Hoffnung, die Auferstehung. Und die anderen, die hoffen, dass das stimmt, wovon sie ausgehen, dass Gott nicht existiert. Nun, sie werden sich schweren und sie werden am Ende ihres Lebens, werden sie nach dem Tod, werden sie in der Hölle sein, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Es kommt die Antwort von Hiob. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, diesen Kapitel 12 bis 14. Man kann eigentlich sagen, dass er in Kapitel 12 und auch in Kapitel 13 hauptsächlich seinen Freunden antwortet. Und dass er im Endeffekt auf ihre Attacken sozusagen hier seine Gegenrede hält. Und am Ende, in Kapitel 14, bezieht er sich auch mehr, oder auch schon in Kapitel 13 am Ende, dann bezieht er sich mehr auf Gott. Also es fängt zunächst einmal an, dass er mit seinen Freunden, nennt sie ja gar nicht Freunde, wir nennen sie so, spricht wirklich, ihr seid die Leute, sagt er, oder das Volk. Und mit euch wird die Weisheit aussterben. Auch ich habe Verstand. Und ich bin nicht dümmer als ihr. Ich stehe nicht hinter euch zurück. Und wer wüsste nicht dergleichen? Wenn man das, was du mir gesagt hast, Zofel, das ist doch nichts Neues. Das weiß ich doch alles. Brauchst du mir nicht zu erzählen. Zofel, du musst nicht meinen, dass du der Einzige bist, der Verstand hat. Ich hab den auch. Und vielleicht sogar noch mehr als du. Und das hat ihn so getroffen, diesen hier mit dem Schwätzer und so weiter, dass er das Thema ja anschließend nochmal aufgreift. In Kapitel 13, Vers 2. So viel ihr wisst, weiß auch ich. Ich stehe nicht hinter euch zurück. Und daran sieht man schon, es ist jetzt hier schon fast eine Situation der Verbitterung, dass Hiob hier diese Angriffe gegen seine Freunde, das ist ja auch schon eine Verteidigung mit einem Angriff, dass er sie gleich zweimal führt. Einmal in Kapitel 12 und einmal in Kapitel 13. Vers 4, ich muss von Kapitel 12, ich muss einer sein, der seinem Freund zum Gespött ist, der zu Gott ruft und er antwortet ihm. Der gerechte Vollkommene ist zum Gespött. Siehst du, da sieht man, dass das Hiob sich immer noch so sieht, als wäre gar nichts Falsches in seinem Leben. Er hat sicherlich keine große Sünde getan, weswegen diese ganzen Prüfungen hier in seinem Leben erschienen sind. Das hatte ganz andere Ursachen. Aber trotzdem zeigt Gott am Ende dieses Buches, dass es doch in seinem Herzen auch so ein paar Dinge gab, die auch nicht so ganz in Ordnung waren. Vielleicht auch so ein klein wenig Hochmut, so ein klein wenig Stolz. Das ist ja schon interessant in Kapitel 1, dass er sehr viele Brandopfer opfert, aber nur für seine Kinder. Falls seine Kinder gesündigt haben, deswegen bringt er dort Brandopfer dann. Ich war, die waren da gegenseitig, haben die sich zu Geburtstagen eingeladen, hatten dort ihre Feiern. Und Hiob wusste nie so richtig, was da wirklich alles passierte auf diesen Feiern. Und er hat zur Sicherheit mal so ein Brandopfer geopfert. Falls sie gesündigt haben, um Gott versöhnend sie gegenüber zu stimmen. Er ließ sie anschließend auch antanzen. Einer musste kommen, der wurde gerufen und dann musste er genau berichten, was da alles geschehen ist. Und das war so die Art und Weise, wie Hiob das machte. Wir lesen aber nicht, dass er mal ein Brandopfer für sich selbst opferte. Vielleicht dachte er, er bräuchte das nicht. So hat man manchmal das Gefühl, auch wenn er hier so sehr extrem davon spricht, dass er gerecht ist, dass er der Vollkommene ist, der ist zum Geschöpf. Weil er sich plötzlich in einer Situation befindet, in der er eigentlich nur Gottlose, große Sünder sind. Das heißt, er geht von sich aus, dass er rein und vollkommen ist, er ist aber in so einer Situation, in der sich eigentlich gottlose Menschen befinden. Also hat er das Gefühl, dass er jetzt hier zum Geschöpf gemacht wird. Zugespürt heißt, dass die anderen über ihn spotten. Das heißt, die anderen sagen, Hiob muss was Schlimmes getan haben, deswegen ist er in der Situation. Das hat er schon mittlerweile völlig verstanden, was sie hier über ihn sagen. Und er greift sie an und sagt, das ist völlig verkehrt, was er macht. Und er hat selbst auch keine sehr freundlichen Worte hier am Anfang ihm gegenüber. Er spricht danach von der Größe Gottes. Wenn er noch einmal auf den Schöpfergott zu sprechen kommt, dass er derjenige ist, der die Vögel und so weiter, die Tiere gemacht hat, der das ganze Leben gemacht hat. Und sie haben alle die gleiche Sprache, die ganze Schöpfung hat eine einzige Sprache.
Sie spricht von der Allmacht Gottes. Also egal, was man sich in der Schöpfung anguckt, jeder würde erkennen, sagt Vers 9, dass die Hand des Herrn, und das ist das einzige Mal, dass der Name Herr hier in diesen Reden benutzt wird. Sonst haben wir den Namen in Kapitel 1 und in Kapitel 2 und ab Kapitel 38. Aber sonst wird in diesen Versen nie der Name des Herrn, also Yahweh, aus dem Alten Testament benutzt. Sondern immer nur der Name Gottes als der absolute Gott, als der absolute Schöpfergott. Aber hier benutzt er diesen etwas persönlicheren Namen, wie Gott sich seinem Volk offenbart hat. Er sagt, in dessen Hand die Seele alles Lebendigen ist und der Geist alles menschlichen Fleisches. Ich meine, dieser Schöpfer hat alles gemacht, aber auch mein Leben ist in seiner Hand. Und warum lässt Gott mich diesen Weg gehen? Er sagt zu den Vorrednern, ihr habt recht, bei den Greisen ist Weisheit und Einsicht, bei hohem Alter, das meint ihr. Aber wo wirklich Weisheit und Macht und Rat und Einsicht ist, das ist ausschließlich bei Gott, im Vers 13. Bei ihm ist Weisheit und Macht und Rat und Einsicht. Nicht wahr? Einsicht spricht in erster Linie von Verständnis, das Gott hat. Und Weisheit spricht davon, dass Gott alles weise vorausschauend gemacht hat. Wir sehen das in den Schöpfungsplanen. Also er manchmal von Einsicht spricht, da geht es darum, dass er das, als der allmächtige Gott das gesamte Universum gemacht hat. Aber wenn es um die Weisheit Gottes geht, dann wird meistens Bezug genommen auf Leben. Und dann sehen wir darin seine Weisheit, dass er alles so gemacht hat, dass der Mensch hier auf dieser Erde leben kann. Er sagt, Gott hat hier alles wunderbar gemacht. Gott ist derjenige, der die Naturgewalt in seiner Hand hält, sagt er in Vers 15. Denn er hängt die Wasser und sie vertrocknen. Er lässt sie los und sie kehren das Land um. Vielleicht ein Hinweis auf die Sintflut. Und bei ihm ist Kraft und vollkommenes Wissen. Sein ist der Irrende und der, der Irre führt. Alle sind vom Prinzip her in seiner Hand. Es geschieht auf dieser Erde nichts, weder der, der geprüft wird, noch der, der für die Prüfung sorgt. Alles ist in seiner Hand. Es entgleitet seiner Hand nichts. Und da wird aufgeschrieben, was Gott alles macht. Und wie Gott auch Gericht übt auf dieser Erde. Am Ende von diesem Kapitel, er entzieht den Häuptern der Völker der Erde den Verstand und macht sie umherirren in fahrtloser Öde. Sie tappen in der Finsternis, wo kein Licht ist. Und er macht sie umherirren wie einen Betrunkenen. Hiob zeigt eigentlich in diesen Versen von Vers 16 bis Vers 25, dass ihm vollkommen klar ist, dass alles, was auf dieser Erde geschieht, es kommt im Endeffekt aus der Hand Gottes. Das ist das, was er gesagt hat. Das sind schon großartige Worte, wenn man sich den absoluten Inhalt hier anguckt. Aber ich sage nochmal, in Bezug auf Hiob denkt er ja, auf sich selbst denkt er jetzt. Naja, bei ihm muss Gott sich vertan haben. Denn er kann das nicht verstehen. Und dann sagt er, das alles hat mein Auge gesehen, mein Ohr gehört und sich gemerkt. All das, was ich mir vorgesagt habe, das wisst ihr. Aber ich will jetzt von Gott eine Antwort haben, warum ich durch diese Schwierigkeiten bin. Doch zu dem Allmächtigen will ich reden. Und von Gott begehre ich mich zu rechtfertigen. Das ist ähnlich wie das, was Jeremia sagte, in Kapitel 12, was ich eben gesagt habe. Er sagt, ich will jetzt wirklich mit Gott mal von Angesicht zu Angesicht über die Sache sprechen. Und dann soll Gott mir doch mal sagen, was ich falsch gemacht habe. Das ist eigentlich der Gedanke in Kapitel 13. Das, sagt er, ist das. Ich kann das nicht verstehen, warum will ich mit Gott reden? In Vers 15 noch einmal. Nun will ich meine Wege ihm ins Angesicht rechtfertigen. Vers 18, siehe doch, ich habe die Rechtssache gerüstet. Ich weiß, dass ich Recht behalten werde. Ja, vielleicht vor den Freunden. Da hat er es geschafft in diesen Dialogen, dass er am Ende Recht behalten hat, aber nicht vor Gott.
später nicht mit Gott diskutiert. Er konnte sogar keine einzige Frage beantworten. Ja, in Kapitel 8 und 30 und so weiter, da werden die zig Fragen gestellt. Nicht eine einzige Frage konnte Gott beantworten. Habakkuk, der macht was Ähnliches. Ja, vielleicht noch kurz, das ist auch interessant, in Habakkuk 2. Habakkuk ist ja auch ein Bild von einem, ich sag mal, oder ein Hinweis von einem Gläubigen, wo die Schwierigkeiten im Leben zunehmen. Der Habakkuk beschreibt ja auch zuerst die ganze Situation im Volk, in diesen Versen 2, 3 und 4, wenn er diese Frage stellt, wie lange und warum? Und dann gibt Gott ihm tatsächlich eine Antwort in den Versen 5 bis 11. Aber die Antwort ist wieder, wie auch bei Hiob, Habakkuk sagt Gott zu Habakkuk, Habakkuk, ich weiß das alles. Und meine Antwort ist, die Situation wird noch schlimmer. Das war natürlich nicht das, was er hören wollte. Und da wurde er gar nicht mit fertig. Und deswegen stellt er in Vers 13 wieder diese Frage, warum? Gott, wie kannst du das machen? Und dann muss er in Vers 2 auf die Warte, auf diesen Turm sich erstellen. Und dann will er spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll. Aber Gott wollte gar nicht mit Habakkuk, ich sag mal, diskutieren. Gott macht das völlig anders. Gott zeigt ihm einfach ein Gesicht. Und wenn du so ein Gesicht siehst, dann kannst du natürlich nicht darüber diskutieren. Das ist ja nicht so wie so ein Dialog. Gott zeigt ihm einfach dieses Gesicht. Und Habakkuk konnte nichts erwidern auf seine Klage. Er hatte sich das vorgenommen, mit Gott darüber zu diskutieren. Aber Gott wollte nicht mit Habakkuk diskutieren. Und Gott will auch später nicht mit Hiob diskutieren. Und deswegen kann Hiob ihm nicht eine einzige Frage beantworten. Siehst du, Hiob nimmt sich das hier vor. Und wie oft nehmen wir uns manchmal solche Sachen vor? Wenn vielleicht der Weg schwierig ist, den wir gehen müssen, wenn Anfechtungen da, vielleicht Verleumdungen, was nimmt man sich dann schnell, wenn man fleischlich wird, alles vor? Hiob nimmt sich hier eine ganze Menge vor in Kapitel 13. Ich habe ein paar von diesen Versen gelesen. Und ich sage mal, durch Gottes Gnade kommt es dazu nicht, dass Gott das wirklich verhindert im Leben von Hiob. Und wie oft macht Gott das bei uns? Dann wollen wir irgendwie reagieren, weil wir echt sauer oder verärgert sind. Und Gott sei Dank verhindert Gott das oft. Und fühlt uns erstmal in die Ruhe. Er nimmt sich so viel vor. Vers 22. Also rufe er und ich will antworten. Oder ich will reden und er wieder mit mir. Das ist das ganze Kapitel hier im Endeffekt, was Hiob sich vornimmt, was er mit Gott besprechen will. Ich sage noch einmal, es kommt ganz anders. Und Hiob schweigt am Ende nur noch. Dann kommt dieses letzte Kapitel, das wir gelesen haben. Wie gesagt, ich kann das ja nur ganz kurz alles machen. Er stellt in diesem Kapitel 14 drei bemerkenswerte Fragen. Deswegen habe ich diese Verse gelesen. Das eine ist Vers 4. Wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Die zweite Frage ist in Vers 10. Der Mensch aber stirbt und liegt da und der Mensch verscheidet. Und wo ist er? Und die dritte Frage ist in Vers 14. Wenn ein Mann stirbt, wird er wieder leben? Drei hochinteressante Fragen, die Hiob hier stellt. Das erste spricht er sozusagen über die Erbsünde. Es ist ihm vollkommen klar, dass ein Reiner nicht aus einem Unreinen kommen kann. Nicht ein einziger. Er hat das ja selbst in der Geschichte erlebt, der Vorväter. Wenn man sich die Begebenheit von Adam und Eva anguckt, anschließend kommen die Kinder von Adam und Eva und wir haben sofort den ersten Brudermord. Und später haben wir andere Sünden direkt in den ersten Nachkommen. Das Ergebnis ist für ihn völlig klar. Es kann nicht ein Reiner aus einem Unreinen kommen. Es gibt also keinen Menschen auf dieser Erde, der sündlos geboren wurde. Adam und Eva waren nicht geboren, sie waren erschaffen. Und auch der Herr Jesus war im Endeffekt der einzige Mensch auf dieser Erde, der eine leibliche Mutter, aber nicht einen leiblichen Vater hatte. Und alle Menschen auf dieser Erde haben Vater und Mutter. jedenfalls bei dem Zeitpunkt der Zeugung.
Nur drei Menschen nicht. Das sind Adam und Eva. Sie hatten ausschließlich einen Schöpfer. Sie sind beide erschaffen worden. Das ist der Herr Jesus, der ausschließlich eine leibliche Mutter. Aber das in ihr Gezeugte, sagt das Neue Testament, ist vom Heiligen Geist. Es gilt für jeden Menschen, der sonst auf dieser Erde geboren wird, dass er unrein in Sünde geboren wird. Und dass deswegen jeder Mensch, wenn er nichts tut, ewig verloren wird. Also um ewig verloren zu gehen, brauchst du einfach nichts zu machen. Wenn du errettet werden willst, dann musst du etwas tun. Dann musst du glauben, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und du musst mit deiner Sündenschuld zu Gott kommen. Dann brauchst du diesen Mittler. Wenn du nichts tust, dann gehst du als ein in Sünde geborener, sündiger Mensch ewig verloren. Das ist im Endeffekt das Ergebnis von Vers 4. Und da sieht man, dass der Mann noch sehr viel geistliches Verständnis hat, trotz in dieser schwierigen Lage, worin er sich befindet. Die zweite Frage, die er stellt, er spricht vorher von dem Baum in Vers 7, wo es Hoffnung gibt, weil er wieder aussprossen kann und so weiter und so fort. Und dann stellt er die Frage, was ist denn mit dem Menschen, der verscheidet? Wo ist er? Was wir hier in diesen Versen ab Vers 7 haben, ist im Endeffekt die Hoffnung der Auferstehung. Wir haben das ja schon in Vers 9 angedeutet, vom Duft des Wassers sprost er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzling, dieser Baum oder dieser Stumpf, den man im Endeffekt abgesägt, abgehauen hat. Und dieser Stumpf von dem Geruch des Wassers, da wird er wieder sprossen, wieder was hervorsprossen. Es ist hier im Endeffekt die Frage nach der Ewigkeit des Menschen. Und das ist die nächste top aktuelle Frage. Und die muss ich auch wieder stellen. Und ich hoffe, jeder hat sich hier die Frage gestellt. Wo bin ich nach meinem Tod? In der ewigen Verdammnis? In der ewigen Trennung von Gott? Oder bei Gott? In dem Haus des Vaters? Das sicherlich, das Haus des Vaters sei nicht vor seinen Blicken. Wir sind ja auf alttestamentlichem Boden. Aber es ändert nichts an dieser so wichtigen Frage, wo ist er? Ich kann die Frage stellen, wo bin ich? Es ist hier die Frage der Auferstehung in Kapitel 14. Vers 10. Und dann kommt Kapitel 14, Vers 14. Und da haben wir eine ganz andere Frage. Wenn ein Mensch stirbt, wird er wieder leben? Und da geht es nicht so sehr um die Frage der Auferstehung, da geht es um die Frage des Lebens. Man kann Johannes 11 lesen. Vers 25. Der Martin in Vers 24 sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu mir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt also auf der einen Seite, dass ein Gläubiger natürlich in einer Weise stirbt. Aber auf der anderen Weise heißt es immer nur, dass er entschlafen ist. Und jemand, der schläft, der ist ja nicht tot. Aber der sieht aus wie jemand, der tot ist. Das heißt, der Gläubige an sich, der wird in dem Sinne nicht sterben. Auch wenn er leiblich stirbt, wird er auf der anderen Seite doch ewig leben. Weil der Jesus selbst das Leben ist. Und das ist etwas, was hier auch schon in Vers 14 angedeutet wird. Das heißt, Hiob spricht hier über drei großartige Wahrheiten. Das eine ist die absolute Notwendigkeit der Umkehr zu Gott, weil jeder in Sünde geboren wird. Das zweite ist die großartige Hoffnung der Auferstehung. Und das dritte ist, dass es eine Gruppe von Menschen geben wird, die leben, auch wenn sie gestorben sind. Das, was der Herr Johannes 11 erklärt. Ich habe nicht mehr Zeit, um weiter darauf einzugehen. Aber das sind diese großen Fragen hier, die Hiob in diesem Kapitel stellt. Also auf der einen Seite sehen wir ihn in diesen schwierigsten Umständen überhaupt. Auf
der anderen Seite sehen wir ihn doch als jemanden, der wirklich ein geistliches, in einer gewissen Weise noch Verständnis hat. Der eigentlich von Gott viel mehr wusste als die Freunde. Auch wenn die Freunde zum Teil großartige Sachen über Gott sagen. Aber in solche Tiefen kommen sie im Endeffekt nicht. Und dann schließt dieses Kapitel eigentlich wieder damit, dass er doch wieder, ich sag mal, resigniert. Dass Gott jemand ist, der die Hoffnung des Menschen zunichte macht. Du überwältigst ihn für immer und er geht dahin. Sein Angesicht entstellend sendest du ihn weg. Und so weiter. Auf der einen Seite, wenn er sich nur mit seinen Umständen beschäftigt und den Blick darauf lenkt, dann sieht man ihn in seiner größten Verzweiflung. Wenn er seinen Blick in diesen Umständen auf Gott richtet, dann sehen wir ihn als jemand, der geistliche Aussprüche zu tun vermag. Und damit ist dieser erste Redezyklus zu Ende. Mit Kapitel 15 beginnt dann eigentlich der nächste Teil in diesem Buch. Und man kann sagen, es geht alles wieder von vorne los. Aber leider noch viel, viel schärfer. Ich hoffe, ich habe ein klein wenig zusammenfassen und erklären können, worum es in diesen Kapiteln geht, diese Spirale zu zeigen, worin man sich befindet. Die Dialoge werden immer schärfer. Und das Herz von Hiob, wenn er auf seine Umstände blickt, das wird immer hoffnungsloser. Das wird sich, wie gesagt, in diesen nächsten Reden noch steigern. Und am Ende ändert sich das eigentlich erst dann, wenn Gott selbst eingreift und dieses Herz von Hiob wieder zu Gott zieht.